Ja, ich empfinde, heute Morgen passt alles wunderbar zusammen. Also die Einleitung, die du gebracht hast, die nehmen teilweise wirklich diese Gedanken auch schon vorweg, die ich hatte. Und der Lobpreis, die Lieder, also es wirkt heute alles für mich für ein wunderschöner Blumenstrauß, den wir Gott entgegenhalten. Und wahrscheinlich sieht Jesus in uns auch einen wunderschönen Blumenstrauß. Ich möchte uns heute das Gleichnis von Jesus und dem reichen Jüngling auslegen. Und das steht im Lukas-Evangelium. Und das möchte ich jetzt mal vorlesen. Lukas Kapitel 18, die Verse 18 bis 30. Frage eines Reichen nach dem ewigen Leben. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Keiner ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Ehre deinen Vater und die Mutter. Er aber sprach: Dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt. Denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt war, sprach er: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Es sprachen aber, die es hörten: Und wer kann dann errettet werden? Er aber sprach: Was beim Menschen unmöglich ist, ist aber möglich bei Gott. Petrus aber sprach: Siehe, wir haben alles verlassen und wir sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Ich möchte ganz kurz nochmal für mich beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Und ich bitte dich jetzt, dass du mich leitest und dass es dein Geist ist, der ja einfach unsere Worte in unser Herz fallen lässt und vielfältig Frucht bringen lässt. Amen.
Amen.
Ja, ich habe diese Predigt unter den Titel gestellt: Lass los, es lohnt sich. Lass los, es lohnt sich. Als Christen, wie wir in der Nachfolge Jesu stehen, sind wir eigentlich immer wieder aufgefordert, loszulassen. Unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen, um Jesu Willen loszulassen. Und dieses Loslassen kann ja ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel sündhafte Gedanken loslassen oder Verhaltensweisen. Oder liebloses, verletzendes Verhalten loslassen. Oder Voreingenommenheit, negative Gedanken über andere loslassen oder eigene Vorstellungen und eigene Erwartungen, vielleicht auch an den anderen, loslassen. Stolz und Hochmut loslassen. Am Ende geht es eigentlich immer darum, dass wir aufgefordert sind, in den jeweiligen Situationen, die Jesus uns hineinstellt, unseren eigenen Willen loszulassen, an Jesu Willen. Loslassen, um Jesu Wesensart anzuziehen. Und ich denke, wir brauchen alle diese Loslassbereitschaft in unserer Gemeinde und überhaupt in unserem Leben als Christen, in unseren Ehen, in den Familien, in der Gemeinde. Da brauchen wir diese Loslassbereitschaft. Sind wir bereit, um Jesu Willen eigene Vorstellungen und Wünsche, eigene Erwartungen loszulassen? Ohne die Bereitschaft loszulassen, wird es in der Gemeinde schwierig. Wir leben alle von dieser Bereitschaft, dass wir um der Liebe willen Eigenes loslassen können. Schwierig wird es dann, wenn wir selber dran sind. Ich denke, wir neigen dazu, der Mensch neigt dazu, auch in der Predigt zu sagen, oh ja, das ist gerade eine Predigt für den. Ja? Der müsste eigentlich mal loslassen. Ja? Schwierig wird es immer dann, wenn Gott uns selber meint. Aber Gott meint immer nur uns selber. Wir sind immer nur für uns selber verantwortlich, nicht für den anderen. Gott meint immer nur uns selber. Loslassen gehört zum Christsein und ohne Loslassen gibt es kein Wachstum. Und Loslassen lohnt sich. Für uns Christen gilt immer, Loslassen lohnt sich. In dem heutigen Predigttext geht es auch um Loslassen. Da kam ein reicher, junger Mann zu Jesus und Jesus hat ihn aufgefordert, seinen Reichtum loszulassen. Aber er konnte es nicht. Und er ging traurig davon. Dabei hätte er, wenn er anders reagiert hätte, geistliches, ewiges Leben haben können. Er konnte es aber nicht loslassen, sein eigenes Leben. Diese Geschichte ist auch bekannt als die Geschichte vom reichen Jüngling. Und sie steht auch in den Parallelstellen Matthäus 19 und Markus 10. Es geht um die Frage, wie bekomme ich ewiges Leben? Vers 18. Und es fragte ein Oberer und sprach, guter Meister, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben ererbe? Also, was kann ich tun, damit ich gerettet werde? Was kann ich tun, damit ich in das Reich Gottes komme? Und die Antwort, die Jesus hier gibt und der Predigttext uns gibt, ist erst einmal sehr ernüchternd. Keiner von uns ist gut genug dafür. Keiner von uns erfüllt die Bedingung, die Gebote Gottes. Keiner von uns kann sich selbst vor Gottes Gericht retten. Aber am Ende gibt es doch noch einen Weg. Du kannst dein Leben loslassen und dein Leben von Gott erhalten. Das ist ein geistliches Prinzip, an Gott loslassen und göttliches Leben im Gegenzug erhalten. Das gilt sowohl für die Bekehrung als auch für die Heiligung. Unser Predigttext lässt sich in vier Aussagen zusammenfassen, die ich mal auf der Folie zusammengefasst habe. Vielleicht kannst du die mal kurz einblenden, Benno. Genau. Die ersten Verse, Verse 18 bis 19, kann man zusammenfassen unter der Überschrift Niemand ist gut als nur einer. Die nächsten drei Verse oder vier Verse kann man zusammenfassen unter der Überschrift Niemand hat das Gebot Gottes erfüllt als nur einer. Und die Verse 24 bis 27 erzählen uns, dass niemand retten kann als nur einer. Und zuletzt die letzten drei Verse. Niemand lässt los, ohne vielfältig zu empfangen. Kommen wir mal zu dem ersten Teil, die ersten zwei Verse. Niemand ist gut als nur einer. Also der Oberste spricht zu Jesus: guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber spricht zu ihm: was nennst du mich gut? Keiner ist gut außer Gott. Also niemand ist gut als nur einer. Der Oberste ist vielleicht ein Mitglied des Hohen Rates oder der örtlichen Synagoge. Wörtlich steht da Vorsteher. Das kann beides sein. Zumal kam ein Oberster eigentlich mit genau derselben Frage zu Jesus: wie kann ich ewiges Leben bekommen? Wisst ihr zufällig, wer das ist? Der andere Oberste?
Nikodemus,
genau. Er hatte genau die gleiche Frage: wie kann ich ewiges Leben erben? Wie kann ich vor Gott gerecht werden? Das ist die wichtigste Frage, die ein Mensch sich stellen kann. Ja, stellen muss. Denn jeder von uns wird sich einmal vor Gott rechtfertigen müssen. Und dann ist die Frage: was haben wir zu unserer Rechtfertigung vor Gott in der Hand? Die Antwort, die wir sicherlich, davon gehe ich aus, alle schon bekommen haben und beantwortet bekommen haben vor Gott: wie werden wir gerecht, ist Jesus. Er ist unsere Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Es gilt, dass wir diese Gerechtigkeit annehmen und im Gegenzug unser Leben an Jesus loslassen. Guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Das ist schon mal die falsche Gewichtung. Ich und tun. Aber das ist typisch für die Juden und die Pharisäer zur Zeit Jesu. Sie dachten, sie könnten durch Gebote befolgen gerecht werden vor Gott. Da stand das religiöse Ich, das religiöse Tun im Vordergrund. Aber das war nur Fassade. Und Jesus sieht immer hinter die Fassade. Er sieht auch immer hinter die Fassade von uns allen und vor allen Dingen auch von diesem reichen Jüngling, den wir hier vor uns haben. Er kennt unser Herz und er kennt auch das Herz von dem reichen Jüngling. Von den Pharisäern hatte er mal gesagt: weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber. Von außen hübsch scheinen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. Von außen scheint ihr den Menschen gerecht, aber innen seid ihr voller Heuchelei und missachtet das Gesetz. Und das gilt nicht nur für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das ist letztendlich das Urteil über uns alle, über die natürlichen Menschen. So geht es uns allen. In den Augen der Menschen sehen sie sich vielleicht als gut an und im Recht. Aber Gott sieht hinter die Fassade eines jeden Menschen und er kennt sein Herz. In Gottes Augen ist kein Mensch gerecht. Alle sind unter der Sünde. Wie geschrieben steht in Römer 3, Vers 10 und 12, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und alle sind verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist ein vernichtendes Urteil über unser Herz, über unser natürliches Herz. Ein total vernichtendes Urteil. Da ist nichts, was irgendwie gut wäre, dass du es Gott geben könntest. Nichts. Ich glaube, erst wenn Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit auf unser Leben scheint, erkennen wir erst, wie armselig wir sind, wie verdorben unser natürliches Herz ist, unsere Natur, und wie armselig wir mit unserer Gerechtigkeit vor Gott dastehen. Petrus konnte mal unter dem Eindruck dieser Herrlichkeit und Heiligkeit es nicht mehr aushalten. Er sagte: Jesus, geh weg von mir. Ich kann es nicht mehr aushalten und bei dir. Ich bin ein sündiger Mensch. Der Oberste hatte die Verdorbenheit seines sündigen menschlichen Herzens noch gar nicht erkannt, als er zu Jesus kam. Sonst hätte er nicht gesagt: Guter Meister, und was kann ich tun? Deswegen sagt Jesus ihm auch: Was nennst du mich gut? Keiner ist gut als Gott. Als wollte er ihm sagen: Niemand ist gut. Auch du, reicher junger Mann, bist nicht gut. Was willst du denn mit deinem bösen Herzen? Was willst du mit deinem bösen Herzen Gott denn Gutes tun? Das ist wichtig, dass der Oberste sein Herz erkennt. Sonst kann er nicht zu Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten seiner Sünden. Sonst kann er nicht errettet werden. Jesus muss ihm aufzeigen, muss ihm sein Herz aufzeigen. Und wir sehen, wie er das in dieser Geschichte nach und nach tut. Jesus erzählte im selben Kapitel nur etwas vorher, wie so etwas geht, wie man gerettet werden kann, indem man nämlich sein böses, sündiges Herz erkennt. In dem Gleichnis vom Zöllner und vom Pharisäer, da reagierte nämlich der Pharisäer falsch und der Zöllner reagierte so, wie Gott es von uns haben möchte. Da steht in Vers 13, der Zöllner aber stand ferne, das heißt, er scheute sich vor Gott zu treten. Er wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus schließt dieses Gleichnis mit den Worten: Ich sage euch, der Zöllner, der ging gerechtfertigt in sein Haus zurück. Nicht zu der Pharisäer, der auf seine eigene Gerechtigkeit vertraute und sich selbst lobte: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Übrigens, der Oberste spricht ja Jesus als guter Meister an. Und Jesus nimmt diese Sachen nicht an. Er sagt: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur Gott. Warum sagt er das? Jesus ist doch gut. Auf ihn trifft das doch zu, guter Meister. Ich denke, dass er ihm klar machen möchte, der Oberste sah in Jesus ja nicht Gott. Er sah ja in Jesus nur einen Menschen. Dass er ihm klar machen wollte: Der Mensch ist nicht gut, nur Gott ist gut. Also das ist die erste Aussage unseres Textes: Niemand ist gut als nur einer. Wie oft ertappen wir uns vielleicht auch selber, dass wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Dass wir vielleicht wie dieser Pharisäer denken: Ach naja, im Vergleich mit meinem Bruder, mit meiner Schwester stehe ich ja vielleicht besser da vor Gott. Ich bin geistlicher, ich bin weiser, ich tue mehr für Gott. Ich bin hingegebener. Aber was vergleichst du dich mit einem Menschen? Niemand ist gut als nur Gott. Und was du bist, das bist du nur durch Gott. Jesus, das ist also das Erste. Und das Zweite ist: Niemand hat das Gebot Gottes erfüllt, nur einer. Und das wäre dann der zweite Punkt, brauchen wir nicht aufzuzeigen, aber das ist der zweite Punkt in den Versen 20 bis 23. Niemand hat das Gebot Gottes erfüllt als nur einer. Jesus muss dem jungen Mann sein böses Herz aufzeigen. Und das ist der Sinn dieses Gespräches. Der junge Mann denkt immer noch, er ist gut genug. Ihm fehlt nur noch ein bisschen, um das ewige Leben zu erben. Und deshalb konfrontiert Jesus ihn zunächst mit den 10 Geboten. Und in der Tat sagt er auch das Alte Testament: Wenn wir die Gebote erfüllen, dann kriegen wir ewiges Leben. Das steht im 3. Mose 18,5. Da heißt es, darum sollt ihr meine Satzungen halten und meine Rechte, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Aber das Neue Testament sagt ganz klar, dass das kein Mensch kann. Nur Jesus konnte das. Und das Alte Testament uns nur dazu gegeben ist, dass wir erkennen, dass wir es nicht schaffen können, dass wir ja niemals diese Heiligkeit und Gerechtigkeit erreichen können, die Gott von uns erwartet. Und dass dadurch unsere Sünde klar wird. Römer 3,20. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch vor Gott gerecht, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und deshalb konfrontiert Jesus nun den Obersten mit diesem Gesetz. Er möchte, dass er zur Erkenntnis der Sünde kommt. Und zwar mit den Geboten der zweiten Gesetzestafel. Er möchte, dass der junge Mann selber darauf kommt, wie verloren er ist mit seiner Gerechtigkeit. Die 10 Gebote stehen ja auf sozusagen 2 Gesetzestafeln. Die eine regelte das Verhältnis zu Gott und die andere, die zweite, das Verhältnis zum Nächsten. Das ganze Gesetz konnte letztlich deswegen auch durch nur 2 Gebote zusammengefasst werden. Eins, was die Gebote der ersten Tafel zusammenfasst und eins, was die Gebote der zweiten zusammenfasst. Nämlich, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus konfrontiert jetzt diesen jungen Mann mit den Geboten der zweiten Tafel. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Deswegen sagt er, die Gebote weißt du. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Ehre deinen Vater und die Mutter. Und die Antwort des Mannes, habe ich alles gehalten. Mit dem Wissen des Neuen Testaments, was wir alle haben, würden wir sagen, äußerlich, oberflächlich vielleicht ja, aber im Herzen, befolgt vielleicht ja, aber erfüllt. Jesus hat ja selber gesagt, Ehebruch beginnt schon im Herzen. Und Töten beginnt schon damit, dass du einen mörderischen oder einen mörderischen Gedanken hast. Nein, dies habe ich alles befolgt von meiner Jugend an. Noch hat der junge Mann lediglich die äußere Erfüllung vor Augen, aber er hat sein Herz noch nicht erkannt. Wir möchten ihm jetzt sagen, wie sieht es aber in deinem Herzen aus? Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Wie sieht es denn in deinem Herzen aus? Und darauf lenkt Jesus jetzt seinen Blick auf sein Herz. Und wie macht er das? Er fordert ihn zu einem radikalen Schritt heraus. Als aber Jesus dies hörte, sprach er, eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Wow! Möchte man sagen, das saß. Gib all deinen Reichtum auf und folge mir nach. Das war für diesen jungen Mann wie ein Stich ins Herz. Für den Armen meinen Reichtum aufgeben? Nein, das kann ich nicht. In diesem Moment wurde ihm klar, meinen Nächsten lieben wie mich selbst, für meinen Nächsten alles hergeben, nein, das kann ich nicht. Da bin ich mir immer noch selber am nächsten. Und wie sieht es mit dem anderen Gebot aus? Du sollst Gott lieben, die andere Tafel. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, vom ganzen Gemüt, mit all deiner Kraft. Würde ich für Gott, für Gottes Reich, wie Jesus mich auffordert, all mein Reichtum aufgeben? Matthäus 6, 24 steht, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, das sagte Jesus von dem Reichtum. Der Oberste musste erkennen, ich liebe mein Reichtum mehr als Gott. Der junge Mann war entlarvt. Jesus hatte ihm sein Herz gezeigt. Er war nicht so gut, wie er dachte. Er liebte weder Gott noch seinen Nächsten so, wie er sollte. Doch wenn Jesus uns so unser Herz offenbart, was machen wir damit? Das ist doch das Entscheidende. Das ist doch die alles entscheidende Frage. Wenn Jesus an unser Herz klopft, wenn er uns unser Herz offenbart, was machen wir damit? Der Zöllner in dem Gleichnis von dem Pharisäer und Zöllner, von dem heißt es, er stand ferne. Er wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Und der Oberzöllner Zachäus, gleich im nächsten Kapitel, ebenfalls ein reicher Mann, von dem heißt es, er nahm Jesus auf, mit Freuden. Er trat dazu auf Jesus und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Und wie reagiert dieser junge Mann? Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. In Matthäus 19, 22 steht, er ging betrübt weg. Und in Markus 10, er ging entsetzt über das Wort traurig weg. Das ist traurig. Keine Bewegung auf Jesus zu, wie der Zöllner, der Oberzöllner Zachäus. Er nahm ihn auf, er trat dazu zu Jesus, sondern ein trauriges Weggehen. Kein Ruf zur Vergebung der Sünden, wie bei dem Gleichnis vom Zöllner und Pharisäer, Gott sei mir Sünder gnädig. Kein Umkehren, sondern ein trauriges Weggehen. Das ist traurig. Aber so unterschiedlich können Reaktionen sein, wenn Jesus einem Menschen das Herz aufdeckt. Und darum können wir aus dieser Sache eines mitnehmen. Wenn Jesus an dein Herz klopft, dann geh nicht weg. Dann geh nicht weg. Übrigens, nicht von jedem Reichen erwartet Jesus diesen radikalen Schritt, alles aufzugeben. Keine Rede etwa von Zachäus davon. Ja? Den hat Jesus noch nicht mal auf seinen Reichtum angesprochen. Aber von jedem, ob arm oder reich, fordert Jesus, ihn als Herrn anzunehmen. Und der Reiche konnte Jesus nicht als Herrn annehmen. Der Reichtum machte Gott seinen Platz streitig. Ob der reiche junge Mann sich später noch bekehrt hat, wissen wir nicht. Vieles in unserem Leben ist ja ein Prozess, eine erste Begegnung mit dem Evangelium, ja, und dann ein Reifen, bis man mal an den Punkt kommt, wo man sich im Lichte Jesu erkennt, wo man praktisch reif ist, wie eine Pflaume, die man dann abpflücken kann. So war es bei mir. Ja. Ich bin schließlich an einen Punkt gekommen, wo ich das Empfinden hatte, jetzt bin ich so reif, jetzt falle ich schon fast von alleine in Jesu Hand. Ja. So war es bei mir. Vielleicht hat Gott ihm noch die Gelegenheit gegeben. Gott klopft ja auch mehrfach an. Dennoch ist es sehr ernst, wenn Gott unser Herz anspricht, und wir weggehen und der Mensch sich abwendet. Das kann einem Menschen das ewige Leben kosten. Wichtig aber ist, wir müssen nicht das Gesetz erfüllen, damit wir ewiges Leben bekommen. Wir können es gar nicht erfüllen. Aber eines ist wichtig, wir müssen Jesus unser aufrichtiges, ehrliches Herz entgegenhalten und nicht weggehen. Wir müssen ihm etwas bringen, unsere Aufrichtigkeit, unsere Ehrlichkeit, und nicht traurig weggehen. Denn es liegt ja auch ein Trost darin. Niemand kann das Gebot Gottes erfüllen. Das können wir gar nicht, was Gott von uns fordert. Nur einer kann es. Niemand hat Gott so geliebt, jemals so geliebt wie Jesus. Also die erste Gesetzestafel. Von keinem anderen konnte Gott sagen, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Kein anderer konnte von sich selber sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und niemand hat die zweite Gesetzestafel so erfüllt wie Jesus. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Niemand hat je mehr gegeben für seinen Nächsten. Niemand ist je tiefer gegangen für seinen Nächsten. Niemand hat hier eine größere und reinere und vollkommenere Liebe zu seinem Nächsten gezeigt als Jesus. Philipper 2, 6 bis 11. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und in der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde ist, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, der Reiche hat von Jesus sein Herz offenbart bekommen. Und deshalb möchte ich nochmal fragen, warum ist er mit all seinem Mangel nicht zu Jesus gekommen, sondern ist weggegangen? Er hätte erfahren können, da ist einer, der liebt mich. Der liebt mich so sehr, dass er für mich all die Liebe erfüllt, die ich nicht Gott und den Nächsten geben kann. Der nimmt mich so an, wie ich bin, der mir alle meine Schuld vergibt und mein Versagen und der mir ein neues Herz schenken will, damit ich lieben kann, damit ich Gott lieben kann und den Nächsten lieben kann. Warum hat er das nicht gemacht? Alles, was Gott von diesem jungen Mann gefordert wäre, komm mit einem offenen und ehrlichen Herzen, komm und geh nicht weg. Denn niemand kann retten als nur einer, und das ist der dritte Punkt. Da aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Da sprachen die, das hörten, wer kann dann selig werden? Er aber sprach, was den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. In den Parallelstellen reagieren die Jünger entsetzt, regelrecht entsetzt. Sie gerieten ganz außer sich, Matthäus und Markus, sie erschraken über seine Worte. Zuvor hatte Jesus ihnen gesagt, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen. Also nicht nur für Reiche, sondern für alle. Ich glaube, sie waren so entsetzt, weil sie bei diesem Gespräch gleichzeitig auch ihr eigenes Herz aufgedeckt bekommen haben. Deswegen waren sie so angesprochen. Deswegen waren sie so erschrocken und so entsetzt. Jesus hat ihnen auch ihr eigenes Herz offenbart. Sie müssen erkannt haben, wir sind nicht besser wie dieser reiche junge Mann. Auch wir lieben Gott nicht so, wie wir es müssten. Auch wir pflegen auch unsere Schätze, die wir nur ungern hergeben. Man denke nur daran, ein Schatz kann auch stolz sein. Noch am letzten Abend, beim letzten Abendmahl, haben sie sich gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Auch wir haben noch unsere Schätze, die wir nicht losgelassen haben. Aber Gott sei Dank, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Ich glaube, das Unmögliche, Jesus veranschaulicht dieses, was bei Menschen unmöglich ist, nämlich gerettet zu werden mit dem Kamel und dem Nadelöhr. Ihr kennt ja alle dies Gleichen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher oder überhaupt ein Mensch in das Reich Gottes kommt. Ein Kamel kann natürlich nicht durchs Nadelöhr gehen. Man ist sich uneins. Ist das jetzt hier das Kamel, was da steht? Es gibt Ausleger, die sagen, es ist vielleicht ein Stadttor, was zu niedrig war in Jerusalem, dass da kein Kamel durchpasste. Aber ich denke, es ist schon das Kamel, weil die Rabbinen auch so ein ähnliches Bild haben, wenn sie veranschaulichen wollen, dass etwas ganz unmöglich ist. Bei ihnen ist nicht das Kamel, sondern das ist der Elefant, der versucht, durch ein Nadelöhr zu gehen. Eine andere Möglichkeit ist noch, dass man statt Kamelos, Kamilos übersetzt. Also es wäre nur, dass ein Buchstabe sich ändert. Kamelos bedeutet Ankertau. Wir kennen ja die Ankertauen, wenn wir jetzt zum Beispiel hier in den Hafen gehen oder auch in Travemünde, dann sehen wir diese zum Teil dicken Ankertaue. Das könnte auch noch eine Möglichkeit sein. Ein Ankertau ist auch unmöglich, durch eine Stecknadel zu fädeln oder durch eine Nadel zu fädeln. Aber egal, was auch immer die Übersetzung ist, eins bleibt klar. Jesus wollte deutlich machen, es ist den Menschen völlig unmöglich, gerettet zu werden. Von sich aus. Es ist den Menschen völlig unmöglich. Niemand kann sich retten. Niemand kann retten als nur einer. Es ist interessant, dass Jesus seine Jünger in einer Parallelstelle als Kinder bezeichnet. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dieses Wort Kinder, dass wir von Neuem geboren werden müssen, dass wir Kinder Gottes werden müssen, wenn wir ins Reich Gottes kommen wollen. So hat Jesus es ja auch dem Nikodemus gesagt. Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Gott kann, wir können nicht, uns ist es unmöglich, Gott kann. Ihr wisst ja und habt es sicherlich von der Bibel her auch gelesen, um ein Kind Gottes zu gebären, ist die Auferstehung Kraft Gottes nötig. Und über diese Auferstehungskraft verfügen wir nicht. Diese Auferstehungskraft hat nur Gott. Er setzt dieselbe Kraft ein, um aus dir und mir ein Kind Gottes zu machen, die er bei Jesus eingesetzt hat, um Jesus von den Toten aufzuerwecken. Und nicht nur von den Toten aufzuerwecken, sondern ihn auch noch einzusetzen in die Himmelswelt, über alle Mächte und über alle Gewalten. Das ist eine ganz gewaltige Kraft, einen Toten aufzuwecken und ihn hineinzuversetzen in das Reich des Himmels, über alle Mächte und über alle Gewalten. Und die Bibel sagt, Gott hat dieselbe Kraft eingesetzt bei dir und bei mir, um uns zu Kindern Gottes zu machen. Ist nicht gewaltig? Das ist eine unvorstellbare Kraft, die Tote lebendig macht und diese in die geistliche Welt, die Himmelswelt, einsetzt. Diese Kraft ist auch an dir und mir wirksam geworden. Sie hat dich aus dem Totenreich, dem Reich der Finsternis, herausgeholt und hineinversetzt in das Reich des Himmels. Sie hat auch dich, der du tot warst in deinen Sünden, auferweckt und hineinversetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und Paulus möchte, dass wir das vor Augen haben, was für eine gewaltige Kraft Gott aufwenden musste, um uns zu Christen zu machen. In den Ephesern schreibt er das, ich bete dafür, dass Gott euch das vor Augen malt, wie gewaltig diese Kraft ist, die Gott aufgewendet hat, damit du Christ wirst, damit du gerettet wirst. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, Epheser 2, 18 bis 20, damit ihr wisst, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Diese Kraft hat kein Mensch. Das ist bei Menschen unmöglich, gerettet zu werden. Diese Kraft hat nur Gott. Gott ist es möglich. Ist es nicht eine große Ehre, eine große Gnade, auferweckt zu sein? Du bist auferweckt und eingesetzt in die Himmelswelt in Christus. Du bist auferweckt und eingesetzt in die Himmelswelt in Christus. Ist das nicht eine Ehre, eine große Gnade, ein großes Wunder? Ich komme zu dem letzten Punkt. Niemand lässt los, ohne vielfältig zu empfangen. Verse 28 bis 30. Petrus aber sprach: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in den kommenden Zeitalter das ewige Leben. Petrus fragt: Guck mal, wir haben ja jetzt alles verlassen für dich, nicht so wie der Reiche. Wir sind dir nachgefolgt. Was bekommen wir dafür? Und Jesus sagt: Du wirst es nicht bereuen. Du wirst vielfältig und hundertfältig empfangen. Und das ist der letzte Punkt. Niemand lässt los, ohne vielfältig zu empfangen. Wahrlich sage euch, niemand, der Frau oder Brüder oder Eltern verlässt, der nicht vielfältig empfängt. Was kann dies vielfältig sein? Ich denke zum Beispiel geistlicher Segen. Die innige, glückliche Gemeinschaft mit Gott. Wenn ich an Reinhard denke, also wenn ich die innige, glückliche Gemeinschaft mit Gott lese, dann muss ich immer an Reinhard denken. Der erzählt so viel davon, wie glücklich ihn das macht. Und das ist, denke ich, dieses vielfältige Empfangen. Oder die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Oder aber Menschen, die durch dein Leben gerettet werden. Das ist auch vielfältig. Vielleicht oder bestimmt wirst du erst in der Ewigkeit erfahren, wie viele Menschen durch dich zum Glauben gekommen sind. Das ist auch vielfältig, Vervielfältigung. Oder ein erfülltes geistliches Leben, in dem du vielen Menschen zum Segen wirst. Das ist ein vielfältiges Empfangen. Jesus hat es ja vorgemacht. Er ist als Einzelner gekommen und er hat sein Leben vervielfältigt. Wie viele zigtausende von, ja zig Millionen von Menschen sind durch dieses einzelne Samenkorn, was in die Erde gefallen ist, gezeugt worden. Der wird vielfältig empfangen. Missionswerke, Bibelschulen sind oft nur von Einzelnen gegründet worden. Und wie viel Segen ist durch sie in die Welt ausgegangen? Wie viele Menschen sind durch sie gesegnet worden und gerettet worden? Durch den Gehorsam Einzelner. Vielfach empfangen. Vervielfältigungsprinzip. Ich möchte jetzt an dieser Stelle abkürzen und einfach zum Schluss sagen, niemand lässt los, ohne vielfältig zu empfangen. Lass los, es lohnt sich. In Johannes 12, 24, dieser Vers gilt für uns alle. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Zum Schluss möchte ich nochmal zusammenfassen. Im Reich Gottes geht es immer darum, loszulassen. Letztendlich zu sterben, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt. Es geht um Loslassen, um Jesu Willen. Loslassen zerstörerischer Verhaltensmuster, sündhafte Gedanken, liebloses, verletzendes Verhalten und so weiter. Stolz, Hochmut, eigene Vorstellungen. In unseren Ehen, in den Familien, in der Gemeinde, in allen zwischenmenschlichen Beziehungen. Loslassen gehört zum Christsein, kein geistliches Wachstum ohne Loslassen. Und die Botschaft heute Morgen ist, lass los, was dich gefangen hält. Es lohnt sich. Zum Schluss eine Geschichte, die ihr vielleicht kennt, mit einer abschließenden Frage an euch, mit der ich euch entlassen möchte in die kommende Woche. Ein Missionar erzählte mal, wie Jäger in Afrika Affen fangen. Kennt jemand diese Geschichte? Du kennst sie. Sie höhlen einen großen, schweren Kürbis aus und lassen oben ein kleines Loch. Das ist so groß, dass gerade mal eine Affenhand da durchpasst. Dann füllen sie den Kürbis mit Erdnüssen. Wenn jetzt ein Affe kommt und sieht, dass da was Leckeres drin ist, dann steckt er seine Hand in diesen Kürbis rein. Aber das Loch ist gerade mal so groß, dass er nur die leere Hand wieder rausziehen kann. Wenn er die Hand voll macht mit Erdnüssen, dann wird sie zu dick. Dann kann er sie nicht mehr rausziehen und er ist gefangen. Und der Affe muss sich jetzt entscheiden. Entweder ich lasse los oder ich lande entweder loslassen oder Gefangenschaft. Und ich möchte dir die Frage mitgeben, was hält dich gefangen, Jesus nachzufolgen? Was sind die Erdnüsse in deiner Hand?